Ja, wir haben viele oder manche Berichte gehört, Erlebnisse. Wir haben auch dieses Jahr als CFA Höhen durchgemacht und Tiefen. Wir haben erlebt, wie Gott uns durchträgt, wie Gott uns neue Kraft schenkt. Aber das ist alles Vergangenheit. Wir dürfen uns an die Positiven erinnern und uns darauf aufrichten. Ich möchte ein paar Zeilen oder einen Satz vorlesen aus einem E-Mail, was ich vor ein paar Tagen bekommen habe. Und da schreibt er: Nun wünschen wir euch noch ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr. Und bis zum Weltuntergang, der nun für 2071 prognostiziert ist. Also wieder ein Weltuntergang. Und so jagen wir als Menschen von einem Weltuntergang zum nächsten Weltuntergang und noch immer sitzen wir hier. Ob wir, egal wie weit wir zurückschauen in dieser Geschichte, in unsere Weltgeschichte, sehen wir einen Weltuntergang nach dem anderen. Und immer noch dreht sich die Welt. Der Mensch rechnet also mit einem Weltuntergang, aber möglichst nicht, solange er lebt. Doch möchte ich mehr den Blick nicht auf den Weltuntergang richten, sondern ich möchte mehr den Blick auf das Kommende richten. So wie es Bodelschwing einmal ausgedrückt hat: Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unsere dunklem Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt. Weihnachten, Advent, ein Schlüsselloch, wo das Licht durchfällt von unserer Heimat. Wolfgang hat in seiner letzten Predigt über Heimat gesprochen. Manches wird sich vielleicht da und dort überschneiden. Georg hat als letzten Punkt in seiner Predigt von der Krone gesprochen. Wir werden etwas sehen von dieser Herrlichkeit, von dieser Krone. Mal schauen, ob ich ja mit dieser Technik zurechtkomme. Ja. Das ist die Jahreslosung für das kommende Jahr. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Aus Hebräer 13, Vers 14. Ja, wir stehen an der Schwelle des neuen Jahres. Das Alte ist unwiderruflich weg. In ein paar Stunden gibt es dieses Jahr nicht mehr. Wir können es nicht zurückholen. Wir können die nächste Sekunde in unserem Leben, in der Gemeinde, nicht mehr zurückholen. Es ist unwiderruflich vorbei. Ist uns das eigentlich bewusst? Leben wir in dieser Bewusstsein, dass alles, was wir jetzt erleben, im nächsten Moment vorbei ist? Unwiderruflich. Nicht wiederholbar. Das sagt ja auch dieser erste Teil. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir haben hier nichts Bleibendes. Und wenn wir noch solche Schlösser bauen und wenn wir noch solche Burgen bauen und wenn wir unsere Konten noch so auffüllen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das ist die Realität, mit der wir uns abfinden müssen. Wir können nicht mit zwei Löffeln essen. Es nützt nichts, wenn wir, weiß ich was, alles anhäufen. Aber es nützt was, wenn wir dieses, was wir uns erarbeiten und erwirtschaften, in das Reich Gottes hineinstecken. Das hat Zukunft. Das hat Bestand. Sobald wir auf diese Erde kommen, sind wir dem Zerfall preisgegeben. Die einen früher, die anderen später. Unsere Städte, unsere Häuser, die werden zerfallen. Und wenn wir jetzt nur diesen ersten Teil von dieser Jahreslosung für nächstes Jahr lesen, dann ist es ein düsterer Ausdruck. Dann bleibt da nicht viel. Was haben die Menschen für einen Ausblick für das nächste Jahr? Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das ist doch ein Trauerspiel. Menschen ohne Jesus, keine Zukunft, keine Hoffnung. Wir, die wir Jesus kennen, wir sind doch die Hoffnungsträger. Wir sind doch die, die Hoffnung haben. Wir sind doch die, die wissen, dass unsere Heimat, unser Zuhause, unsere Stadt ganz woanders ist. Eine Stadt, die bleibt, die Bestand hat. Wir haben es ja in manchen Liedern heute gesungen. Also doch, der Satz Advent und Weihnachten, und ich würde hier noch Ostern dazufügen, ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserer dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt oder aus der Heimatstadt fällt. Das dürfen wir doch im Alltag erleben, diesen Schein, der uns immer wieder neu motiviert. Und genau, Advent, Weihnachten, Ostern, Pfingsten sind solche Angelpunkte, an denen wir uns ganz bewusst werden, hey, da ist ja was. Auch wenn unser Leib, unser Körper zerfällt, unser Geist hat Bestand in alle Ewigkeit. Der kommt in diese Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Eine Stadt, was ist das so ein Besonderes? Nur eine Ansammlung von Menschen? Oder was macht eine Stadt anziehend? Wenn ich unsere Städte anschaue, dann bin ich froh, dass ich auf dem Land lebe. Aber zur Zeit des alten Israel, im Mittelalter, hatten die Städte noch Mauern außenrum. Sie waren abgeschlossen, sie boten Schutz, deswegen die Mauer, sie gaben die gegen die Feinde, egal ob es Tiere waren oder andere. Die Stadt gab eine gewisse Geborgenheit. alte Stadt mit Mauern. Ihr wisst schon, was das für eine Stadt ist. Das alte Israel mit dem salomonischen Tempel. Ich hätte auch eine andere Stadt nehmen können. Aber sie symbolisiert etwas ganz Besonderes eben. Sie bietet Schutz. Sie bietet Geborgenheit. Nachts ging als Nachtwächter durch, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist, ob die Tore geschlossen sind, dass ja niemand reinkommen konnte, der nicht rein durfte. Eine Stadt gab Gemeinschaft. Eine Stadt war Heimat. Eine Stadt, dort konnte man zur Ruhe kommen. Und dann war eben in Jerusalem noch der Tempel für die Begegnung Gottes. Und das machte Jerusalem so außergewöhnlich. Es war Stadt zur Begegnung Gottes. Und wie heißt es im Psalm 27, Vers 4? Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Da war also der Psalmschreiber, fast hätte ich jetzt gesagt Tempelschreiber, der Psalmschreiber begeistert von diesem Tempel Gottes. Und am liebsten möchte ich immer dort sein. Ich möchte überhaupt nicht mehr raus aus diesem Haus, weil ich so eine intensive Gemeinschaft mit meinem lebendigen Gott haben kann. Ja, hier kommt eine Sehnsucht raus, eine Sehnsucht zu dieser Nähe Gottes. Auch im nächsten Vers kommt eine Sehnsucht heraus, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zuhause zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Wir wissen. Wisst ihr das? Ist euch das bewusst? Paulus schreibt hier, wir wissen. Wir wissen. Das ist so grundlegend für unseren Glauben an Jesus Christus. So maßgebend, das zu wissen, dass wir etwas bekommen, das nicht mit Händen gemacht ist. Dass wir ein ewiges Haus haben. Oder soll ich sagen, du bist das ewige Haus, wenn du Christus gehörst. Hebräer 11, Vers 10. Denn er, und ich habe hier Abraham reingefügt, damit man weiß, um was es geht, denn er, Abraham, erwartete die Stadt, die Grundlage hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham erwartete die Stadt Gottes, nicht hier auf dieser Erde, sondern die Grundlage hat, die Städte hier auf dieser Erde. Unser menschliches Dasein ohne Jesus hat keine Grundlage. Da fehlt der Grund. Da fehlen die Grundmauern. Das wusste Abraham schon. Und er sagt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Unser Leben hat dann einen Grund, wenn Gott uns den Grund gibt, wenn Gott die Grundmauern in unserem Leben ist. Wir sind das Haus oder der Tempel Gottes. Kann sich Jesus in meinem Tempel, in deinem Tempel, der du ja bist, vom Wort Gottes her, ausbreiten, wohlfühlen, zu Hause wissen? Und wenn Jesus sich in diesem Tempel zu Hause weiß, dann bist du zu Hause. Wenn Jesus im Tempel zu Hause ist, dann bist du zu Hause. Dann bist du dort angekommen. Dann wird deine Sehnsucht dort gestillt. Das war ja das Problem im Alten Testament. Immer wieder, dass der Tempel Gottes für alles Mögliche verwendet wurde. Nur nicht für die Anbetung. Warum hat Jesus im Tempel die Händler und die Geldwechsler rausgetrieben? Weil sie den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht haben, anstatt zu einer Anbetungsstätte Gottes, wo wir Gott begegnen. Wir, das Haus, der Tempel, und hier vermischt sich manches, Stadt Gottes. Offenbarung 3, Vers 12 heißt es, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihm schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinem neuen Namen. Säule Gottes oder Säule im Tempel Gottes. Säule im neuen Jerusalem. Weil hier ist plötzlich Stadt und Tempel eins. Das neue Jerusalem ist zu gleicher Zeit Tempel Gottes. Im neuen Jerusalem wird Gott selber wohnen. Da wird es kein Licht mehr geben, weil Gott selber Licht ist. Da brauchen wir speziell diesen Tempel nicht mehr, weil Gott alle Zeit bei uns ist. Da wird sich in einer ganz anderen Form das erfüllen, was ich am Anfang gesagt habe, dass Stadt Schutz ist, dass die Stadt Geborgenheit gibt, dass die Stadt uns Ruhe gibt. Ja, im neuen Jerusalem, da dürfen wir zur Ruhe kommen und da werden wir zur Ruhe kommen. Und da wird es Gemeinschaft geben. Eine Gemeinschaft, die wir uns ja nur bruchstückhaft hier vorstellen können. Und wenn wir mit unseren Familienmitgliedern noch so gut auskommen und mit unserem Freund noch so eine tiefe Gemeinschaft haben und mit unseren Glaubensgeschwistern noch so eine tiefe Glaubensgemeinschaft haben, dann sind es nur Bruchstücke von dem, was uns in der neuen Stadt Jerusalem erwartet. Dann wird Begegnung mit Gott sein. Dann wird Begegnung mit dem Lamm Gottes sein. Mit dem Löwe aus Juda. Mit dem, der die Krone trägt. Dann sind wir zu Hause. Dann sind wir angekommen. Dann werden wir wissen, was Heimat ist. Erst dann. Wir sind zwar nicht so oft umgezogen wie Wolfgang, aber wir sind schon in meiner Ursprungsfamilie, sind wir, weiß ich, wie oft umgezogen. Und weiß ich, wie viel Schulwechsel ich hatte. Und ich weiß, wie manche mich gefragt haben, wo ist deine Heimat? Und ich sagte, ja, meine Heimat ist da, dort, wo ich wohne. Da bin ich zu Hause. Und wenn sich die Wolkensäule erhebt, dann ziehen wir weiter. Dann ist da wieder meine Heimat. Das ist die Einstellung bis heute. Aber ich weiß, meine Heimat ist dort im Himmel, in dem neuen Jerusalem. Dort werde ich wirklich zur Ruhe kommen. Dort ist Heimat. Dort ist unendliches Glück, was wir nie mit Worten beschreiben können. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich bin froh, dass unsere Jahreslosung für nächstes Jahr nicht bei dem ersten Teil aufhört. Sondern dass es hier weitergeht. Sondern die zukünftige Suchen, Ersehnen erwarten wir. Die zukünftige Stadt Jerusalem erwarten wir. Erwarten wir sie wirklich? Ersehnen wir sie wirklich? Oder geht es uns so wie in dem Lied, was sie bald singt? Herr Jesus, komme bald, doch jetzt noch nicht. So sollte es nicht sein. Da muss ich hinter meinem Glauben ein Fragezeichen machen. Wenn ich Jesus nicht brennend erwarte, ob ich jung oder alt bin, spielt hier keine Rolle. Ob ich nur noch ein Jahr oder 100 Jahre lebe, das spielt keine Rolle. Welche Erwartungen hast du? Erwartest du wirklich das neue Jerusalem? Die herrliche Stadt Gottes? Die goldene Stadt Gottes? Erwartest du wirklich die ungetrübte Begegnung mit dem einen reinen, durchscheinenden, liebenden Vater im Himmel? Und Johannes versucht hier mit menschlichen Worten etwas zu erklären. Lest du mal das in der Offenbarung durch. Er versucht hier, aber mit menschlichen Worten können wir das nie und nimmer erklären, was uns dort erwartet. Welches einzigartige, schöne und herrliche uns begegnen wird. Auch das, was ich heute sage, kann nur ansatzweise, bruchstückhaft von dieser unwahrscheinlichen, herrlichen Gemeinschaft und Schönheit sprechen, was uns erwartet. Aber eines ist mir bewusst. Wir werden einziehen. Wir werden in die herrliche Stadt kommen. Es ist die Frage, wie. Und ich habe mir das auch durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, mein Wunsch ist eigentlich, sofern Jesus nicht wiederkommt, solange ich noch lebe, was meine Hoffnung ist, mit dem ich rechne, dass ich Jesus zu Lebzeiten erlebe. Aber sollte ich sterben, dann möchte ich so sterben wie meine Oma. Die hat etwas ersehnt, erlebt oder erfahren und hat es mit den letzten Worten ihres Daseins ausgedrückt. Heim, heim, heim. Und dann war sie zu Hause. Dann gingen ihre Augen nicht mehr auf. Aber ihre inneren Augen haben die Schönheit, die Herrlichkeit, die goldene Stadt Jerusalem gesehen. Was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Als letzte Worte. Jesus sagte, es ist vollbracht. Und weil Jesus das ausgerufen hat, es ist vollbracht, durfte meine Oma erleben und sagen, heim, nach Hause. Jetzt bin ich dort, wo ich hingehöre. Noch ein paar Verse aus Offenbarung 21, und zwar 21, 3 und 4. Da versucht Johannes auch noch mal etwas auszudrücken in einer Weise, wo er uns mitnehmen will, um zu zeigen, es lohnt sich, alles einzusetzen für diese Herrlichkeit. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen wohnen. Wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es wird nicht mehr sein, nein, es wird Herrlichkeit sein.